Im vorigen Jahr sprach ich im Rahmen des Themas Der Christ zwischen Gegenwart und Zukunft unter anderem auch über den Auftrag des Christen. Im letzten Vortrag, und zwar in der zweiten Hälfte, also gegen Ende der Zeit, die wir zusammen waren, hatte ich dann ein Thema angeschnitten, welches ich in diesem Jahre näher behandeln möchte. Mein Beitrag möchte als Versuch verstanden werden, einen Weg in der gegenwärtigen Widersprüchigkeit und Unsicherheit unter Evangelikalen zu finden. Ein Versuch, die Hauptlinien eines Bildes aufzuzeigen von unserer weltlichen Aufgabe. Und ich meine, da sind wir, Sie als Geschäftsleute und ich, der ich nun von der Schrift her gerufen bin, zu helfen, den Weg zu finden, da sind wir mittendrin im Thema. Nennen wir die Sache zunächst einmal so, denn der Vortrag wird selbst benötigt sein, das Thema näher zu bestimmen. Sprechen wir zunächst also einfach einmal vom anderen Auftrag des Christen. Denn normalerweise sprechen wir vom Zeugnis des Christen als einem Auftrag, der ihm gegeben wird. Dieses Thema, zunächst einmal der andere Auftrag, kann in 6 Abschnitten besprochen werden. Erstens das Problem. Zweitens der Zusammenhang des Auftrages oder des Themas. Zum Dritten die Identifizierung des Auftrages. Zum Vierten die Bereiche dieses Auftrages. Und dann könnten wir sprechen von seiner Erfüllung und vom Verhältnis zum Verkündigungsauftrag. Ich weiß nicht, wie weit ich kommen werde. Mir macht es auch nicht allzu viel aus. Ich will eher etwas langsamer sprechen und etwas gründlicher arbeiten, dafür aber schon zu Beginn den Boden, das Fundament legen, auf dem dann der eine oder der andere weiterarbeiten kann. Also das Erste. Wir haben ein Problem, auch unter Evangelikalen. Und Sie würden staunen, meine ich, zu erfahren, welche Widersprüchlichkeit gerade unter bibelgläubigen Christen zu finden ist, im Blick auf unser Thema für dieses Wochenende. Die Meinungen gehen ziemlich weit auseinander. Und ich bin überzeugt, dass wir dringend eine sogenannte Theologie auf diesem Gebiet brauchen, das heißt einen biblischen Weg. Wir haben ein Problem, und es gibt verschiedene Anzeichen hierfür. Bis heute nämlich gibt es kein umfassendes Bild unter bibelgläubigen Christen vom Auftrag des Christen in der Welt. Der eine sieht es so, der andere sieht es so, aber ein einheitliches Bild haben wir nicht. Darum gibt es ein Hin und Her. Einmal betont man sehr stark, man müsse den Armen helfen. Das andere Mal spricht man sehr viel vom Beruf des Christen. Dann setzt man sich mit der Frage des Krieges und des Friedens auseinander. Dann geht es um die Ungerechtigkeit in der Welt. Und auch um die Missstände in der Kultur. Besonders Dr. Francis Schäfer hat sich hiermit auseinandergesetzt. Mittels Zitate und Fragestellungen möchte ich nun auf dieses Problem näher hinweisen. Ich zitiere oder lese einen Satz oder zwei aus dem Vorwort des Büchleins von Ronald Sider, Der Weg durchs Nadelöhr, entsprechend natürlich auf Recyclingpapier geschrieben oder gedruckt. Ich würde nun nur zu gern ein kleines Gespräch mit Ihnen führen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt gleich zu Beginn gestattet ist, da ich nicht weiß, wo jeder von Ihnen steht. Aber ich lese einmal, was hier gleich am Anfang steht. Es ist von einem Deutschen, das Vorwort ist in der deutschen Ausgabe von einem Deutschen geschrieben. Persönliche Evangelisation und soziales Engagement gehören zusammen. Das haben wir in der missionarisch-evangelistischen Arbeit deutlicher erkannt. Das ganze Evangelium für den ganzen Menschen. Haben Sie den letzten Satz schon mal vorher gehört? Das ganze Evangelium für den ganzen Menschen. Daran ist etwas verkehrt. Wissen Sie, was es ist? Das Evangelium ist nämlich zunächst nicht für den Körper. Das Evangelium ist nicht etwas, das heute für den ganzen Menschen ist. Das Evangelium ist nach dem Programm Gottes etwas für den inneren Menschen, für seine Beziehung zu Gott. Das heißt nicht, dass es keine Auswirkung hat auf den Bereich des Materiellen, auf seinen Körper, auf sein Portemonnaie, auf seinen Beruf, auf seine Umwelt und so weiter. Aber das Evangelium selbst ist nicht eine Angelegenheit heute, bis Jesus kommt, des Körpers. Und wir werden stranden, wenn wir versuchen, das ganze Evangelium dem ganzen Menschen anzupassen. Denn Gott wird es nicht zulassen, dass der Körper heute schon genesen darf. Bis Jesus kommt, sagt Paulus, werden wir stöhnen müssen und seufzen müssen. Das Evangelium wird nicht das ausrichten, was es ausrichten soll. Aber geistlich darf es alles ausrichten, wozu es gesendet wird und was es verheißt. Vollkommene Vergebung der Schuld. Kein schlechtes Gewissen, vollkommene Gewissheit in der Beziehung zu Gott und so weiter. Da tatsächlich gute Botschaft, Evangelium. Michael Green, ein anglikanischer, das heißt ein englischer Theologe der anglikanischen Kirche in England, man könnte ihn auch einen Missiologen nennen, er schreibt Folgendes: Schöpfung am Anfang, Erlösung in der Mitte und die neue Schöpfung am Ende. Das sind die drei Aspekte der Heilsbotschaft, das heißt unserer Verkündigung. Sie gehören zusammen. Doch wir lassen in unserer Verkündigung Schöpfung weg und wundern uns, wenn Christen ihren Glauben nicht mit ihrem Arbeitstag integrieren. Wir lassen das Ende weg, sprechen nicht von Himmel und Hölle, und wundern uns, wenn Christen so erdgebunden sind und Heiden so unberührt bleiben. Mit diesem möchte ich übereinstimmen. Die Frage ist allerdings, warum werden diese Dinge weggelassen? Und in welchem Maße gehören sie zusammen? Eine andere Frage: Was bedeutet es, oder was bedeutet dieser Satz, verkündet allen Geschöpfen die gute Botschaft? Ein Wort aus Markus 16, aus dem letzten Befehl Jesu Christi an seine Jünger. Was heißt das? Verkündet allen Geschöpfen die gute Botschaft. Wissen wir, was gute Botschaft ist? Was ist Evangelium? Und wer ist es, dem diese Botschaft gilt? Wer sind die guten Geschöpfe oder die Geschöpfe Gottes? Und wem gelten, das heißt, inwiefern gilt die Botschaft? Hat Francis von Assisi recht gehabt, wenn er den Tieren und Vögeln das Evangelium verkündet hat? Gehört das Evangelium der ganzen Schöpfung, nur den Menschen? Das ist eine Frage. Darüber müssen wir uns im Klaren, darüber müssen wir Klarheit bekommen. Was ist in dem Ausdruck, das Königreich Gottes verkünden, eingeschlossen? Um die Problematik dieser Frage herauszustellen, zu unterstreichen, will ich etwas lesen aus einer Schrift, die ich persönlich von Professor Lochmann bekommen habe. Einiges über das Königreich Gottes. Vielleicht sind Sie eingeweiht in dieses Problem, vielleicht nicht. Es macht nichts aus. Ich will hier einmal einiges lesen, denn es ist wirklich aktuell. Was heißt Königreich Gottes? Das ist übrigens ein Begriff, der heute kursiert. Und man fragt sich, sollen wir vom Königreich Gottes sprechen? Das ist einmal grundsätzlich eine Diskussion. Zweitens, wenn wir davon sprechen, was heißt das, wenn Königreich Gottes verwirklicht werden soll? Was heißt das, wenn Jesus König ist? Lochmann schreibt, in der Widmung seines für die Basler Reformation so wichtigen Jesaja-Kommentars aus dem Jahre 1525 richtet Johannes Ökolompat an den Basler Rat folgende bedenkenswerte Worte. So soll die Stadt Basel, Basileia, ihren Namen haben von keinem irdischen König, Basileus. Basileia heißt Königreich und Basileus König. Denn keinem solchen ist sie untertan, sondern von Jesus Christus soll sie wahrhaftig heißen, die Stadt des großen Königs, dem alle Ehre sei. Schön, nicht? Es wäre schön, wenn Gott König wäre in Basel, nicht? Das war das Vorhaben in der Reformation. Das war der Wunsch von Ökolompat. Aber wie will man das durchführen? Wie soll das verwirklicht werden? Das ist heute die grundsätzliche Frage. Das Reich Gottes, schreibt Lochmann, das Reich Gottes wird von Anfang an zum Leitmotiv, zum Leitbild der Basler Reformation. Übrigens, dies ist aus einem Vortrag zum Vermächtnis der Basler Reformation. Weiter. Der Zustand der Welt wird erneuert. Status mundi renovabitur. So haben die Hussiten ihr revolutionäres Glaubens- und Weltverständnis im Licht des kommenden Reiches Gottes prägnant zusammengefasst. Die Revolution des Reiches Gottes. Lochmann kommt aus der Tschechoslowakei. Ich weiß, solch eine Formulierung klingt fast bombastisch und ist auch missverständlich. Doch biblisch gefüllt trifft sie den Sachverhalt. So haben jedenfalls treue Zeugen des Reiches Gottes in der Geschichte die Konsequenz des Reiches verstanden und gelebt. Und zwar im umfassenden, keineswegs sektiererischen Sinne. Der junge Karl Barth hat den Lebensbezug der Reichgottesbotschaft mit Blick auf Bad Boll, der Blumhardts, einmal mit folgenden Sätzen charakterisiert. Und er hätte es wohl ähnlich mit Blick auf Basel, der Reichgotteswerke, tun können. Jetzt Blumhardt. Man kann das Neue und Neutestamentliche, das in Bad Boll wieder aufging, zusammenfassen in das eine Wort, Hoffnung. Hoffnung auf eine sichtbare, greifbare Erscheinung. Hoffnung auf eine sichtbare und greifbare Erscheinung der Herrschaft Gottes über die Welt. Im Gegensatz zum bloßen, oft so gotteslästerlichen Reden von der Allmacht Gottes. Ferner, Hoffnung auf eine radikale Hilfe, also einmal Erscheinung des Reiches Gottes, dann Hilfe Gottes. Hilfe und Errettung aus dem gestrigen Weltzustand, im Gegensatz zu jenem Vertrösteten und Beschwichtigten, das allenthalben vor den unabänderlichen Verhältnissen Halt machen muss. Haben Sie gut gehört? Das ist sehr aktuell. Ich lese es noch einmal. Hilfe und Errettung aus dem gestrigen Weltzustand im Gegensatz zu jenem Vertrösten und Beschwichtigen, das allenthalben vor den unabänderlichen Verhältnissen Halt machen muss. Ferner, Hoffnung für alle, für die Menschheit, im Gegensatz zu der selbstsüchtigen Sorge um das eigene Seelenheil und zu all den Versuchen, religiöse Übermenschen und Aristokraten zu züchten. Hoffnung für die leibliche Seite des Lebens, so gut wie für die geistige, in dem Sinne, dass nicht nur Sünde und Traurigkeit, sondern auch Armut, Krankheit und Tod einmal aufgehoben werden soll. Wenn es beim einmal bleibt, dann ist die Theologie nicht ganz schlecht. Im Gegensatz zum rein geistigen Ideal des sogenannten religiös-sittlichen Lebens. Um diese vielschichtige Wirklichkeit der Hoffnung geht es in unserer Buße und in unserem Glauben, in unserem Trachten nach dem Reiche Gottes, in unserer christlichen Existenz. Hätte man den Absatz vor sich, hätten Sie den jetzt gedruckt vor Ihren Augen auf Papier, dann könnten wir den näher anschauen und dann könnten wir zeigen, wie einmal sehr wohl unterschieden wird zwischen heute und morgen, wenn es zur Verwirklichung des Reiches Gottes kommt. Das heißt, Gott tut heute etwas, um seine Königsherrschaft zu dokumentieren, und Gott wird morgen etwas tun. Davon spricht Karl Barth. Aber im nächsten Atemzug scheint er doch etwas von dem zurückzunehmen und deutet an, dass das, was wir normalerweise für die Zukunft erst erhoffen, schon heute stattfinden soll. Es ist nämlich sehr schwierig, Theologen zu lesen. Man muss zwei- und dreimal hinschauen und sehen, was sie eigentlich meinen. Da kann es einem gehen, wie ich mal von Hegel gehört habe. Ein Student von Hegel kam einmal zu ihm mit etwas von ihm Geschriebenes. Er konnte es nicht verstehen. Und er fragte Hegel, den Autor, um Verständnis, um eine Erklärung. Hegel schaute hin. Er hatte schon einige Zeit nicht gesehen wahrscheinlich. Hast noch mal gelesen? Und dann sagte er zu dem Studenten, also, als ich das schrieb, dann gab's nur zwei, die das verstanden. Gott und Hegel. Heute gibt's nur einen. Also Hegel hat es selbst nicht mehr verstanden. Was bedeutet es, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Völkern? Sie sehen, das geht in derselben Linie, Königreich Gottes, Evangelium und so weiter. Man spricht neuerdings sehr viel vom Aufrichten des Glaubensgehorsams. Paulus gebraucht diesen Ausdruck zweimal im Römerbrief, am Anfang und am Ende. Gehorsam des Glaubens. Was ist das? Da ist die Frage, in welchem Maße das Leben eines Menschen unter die Totalherrschaft Gottes kommt, wenn er das Evangelium im Glauben annimmt. Wenn er also zum Glauben kommt, ja? Inwiefern darf erwartet werden, dass sein ganzes Leben unter die Herrschaft Gottes kommt? Und da gehen einige so weit und einige so weit. Man ist sich hier nicht einig. Die Frage wird akut, ist weniger akut, wenn wir an das persönliche Leben denken. Und sehr viele bibelgläubige Christen haben mehr ein individuelles Christentum als ein Gesellschaftschristentum. Aber es gibt einige, die möchten die Herrschaft Gottes ausdehnen auf die Form des gesellschaftlichen Lebens. Und da ist die Frage, inwiefern gestaltet Evangelium das Leben einer Gesellschaft um? In Amerika zum Beispiel findet zurzeit eine Auseinandersetzung statt, nicht direkt, nicht eine Konfrontation, aber in Schrifttum. Die sogenannten Rekonstruktionisten, die wollen rekonstruieren oder Reconstruction, sie wollen neu aufbauen. Was heißt das? Vielleicht soll ich umgekehrt beginnen. Die Täufer, die werden drüben meistens Anabaptisten genannt, die Täufer, wie John Howard Yoder und auch andere, Kreider, die schreiben heute, die gehen heute offenbar weiter als die Täufer, die schweizerischen Brüder von Zürich und Basel damals, in der Reformationszeit, die Freunde Zwinglis also, die hatten von Zwingli biblisches Evangelium geschmeckt, gingen dann aber bald über Zwingli hinaus in der Anwendung des von ihnen Gesagten. Die heutigen Täufer in Amerika werden politisch. Das ist etwas ganz anderes als im 16. Jahrhundert. Damals war die Welt böse, die katholische Kirche war böse und alles, was nicht wirklich Gemeinde Jesu meint im biblischen Sinne, war böse. Folglich auch Luther und Calvin und Zwingli. Am Anfang nur Luther und Zwingli, aber später dann auch Calvin. Damals hat man einfach nur verkündet und leben wollen als Gemeinde Jesu. Man hatte der Welt als solcher nicht viel zu sagen. Die heutigen Täufer haben etwas der Welt zu sagen, beziehungsweise sie meinen eine Botschaft zu haben, die sie der Welt weitergeben wollen. Auch der Regierung. Sie wollen ihrens Gewissen reden. Die einen sagen es so, die anderen sagen es so. Die Reformierten, es stehen einander gegenüber, die Täufer und die Reformierten, das sind die Reconstructionists. Vielleicht kann man sagen, die modernen Puritaner. Vielleicht haben Sie schon mal etwas von Cromwell gehört, von England. Das war ein Versuch, reformiertes Christentum in die Politik zu nehmen und das Land auf christlicher Weise zu regieren. Und im Zeichen dieses Versuches hat man dann auch Karl den Ersten enthauptet, weil er böse war, ja? So weit ist man gegangen. Man hat das Böse also wirklich ausmerzen wollen. Das hat man im Namen Gottes getan. Die heutigen Reconstructionists würden wahrscheinlich nicht so weit gehen. Ich glaube nicht, dass sie Reagan enthaupten würden. Aber sie sagen schon, dass wir eine ganz andere Regierung brauchen. Die Täufer würden nicht sagen, dass wir die Regierung umformen müssen. Sie würden nur der Regierung ins Gewissen sprechen wollen. Aber die Reconstructionists sagen, nee, das genügt nicht. Jesus Christus muss in Washington König werden. Nun, das wäre schön, wenn er dort König wäre, auch in Bonn und so weiter. Aber sie sagen, es ist das Ziel der Christen, das herbeizuführen. Ob sie das tun oder nicht, das muss Gott gewähren oder nicht gewähren. Aber wir sollen das zum Ziel haben. Es ist also die Frage, was heißt das, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten? Wie weit soll ich gehen mit meinen Erwartungen? Was soll ich meinem Mitmenschen auf dem Büro sagen? Ich sage, ich bin Christ. Und er fragt, was bedeutet das, dass Sie Christ sind? Was antworten wir dann? Ja? Das ist die Frage. Ist das nur etwas für die persönliche Beziehung? Hat das auch etwas für die Form von Zibergeige zu tun zum Beispiel, ja? Gibt es eine christliche Konstruktion oder Struktur eines Chemiewerkes? Die Reconstructionists würden sagen, ja. Sie würden sagen, wenn die Führung von Sandow oder La Roche Christen sind, dann sieht die Form der Gesellschaft anders aus. Das Schulwesen muss umgebaut werden und so weiter. Da gibt es also ein Problem, das sind Debatten. Eine andere Frage, wie haben wir von Gott zu denken? Wie denken wir von Gott? Ist er ein Gott von Einzelpersonen? Mein Gott, er kann dein Gott werden. Wir verkünden in der Evangelisation, Jesus Christus kann dein Erlöser werden. Ist er ein Gott von Individuen? Oder? Ist er ein Gott der Gemeinde? Gehört Gott in die Gemeinde hinein? Die Welt ist abseits, die hat keinen Gott. Oder ist Gott ein Gott der ganzen Welt? Und dann, wie fern ist er ein Gott der ganzen Welt? Erstreckt sich das Heil auf unseren Körper oder nicht? Wo gehört jedes dieser Fragen im Muster gesunder Worte, von dem Paulus spricht? Er spricht von einem Muster gesunder Worte, das heißt von einer Glaubenslehre. All diese Fragen, wo gehören die hin? Wo bespricht man das? Sie haben, die meisten von Ihnen wahrscheinlich, einen Religionsunterricht genossen. Da hätte wenigstens, in Ihrem Alter ist das wahrscheinlich noch geschehen, einigermaßen etwas, da sollte ein Wort gesagt werden über den christlichen Glauben. Ja? Was heißt das? Was ist der christliche Glaube in der Bibel? Diese Fragen kommen dann irgendwo früher oder später dran. Wessen Vater ist Gott? Wir sagen, er ist mein Vater in Jesus Christus. Wer darf das Vaterunser beten? Darf jeder das beten oder nicht? Ist er der Vater von Christen nur? Ist er der Vater von anderen Menschen? Die nächste Frage, wer ist mein Bruder? In welchem Zeichen ist er mein Bruder? Ist nur der Christ mein Bruder, weil wir beide Gott zum Vater haben? Geht die Bruderschaft über dieses hinaus? Dann muss ich aber auch von der Vaterschaft anfangen zu sprechen, wo ich von Bruderschaft spreche. Das sind Fragen, die ungeklärt sind. Und Sie würden staunen, die gescheitesten Theologen sind sich hier uneinig. Warum war Jesus arm? Könnten Sie das beantworten? Es gibt verschiedene Meinungen darüber, auch unter bibelgläubigen Christen. Man weiß nicht immer, warum Jesus arm war. War er arm, weil Armut eine Tugend ist? Warum haben wir Orden, die als eine Regel ihres Ordens die Armut auf sich nehmen? Was wollen Sie damit? Tun Sie das, weil im Grunde jeder, der wirklich fromm sein will, arm sein müsste, weil es eine Tugend ist, die jeder eigentlich haben müsste? Tun Sie es aus persönlicher Berufung? Warum tun Sie es? Tun Sie es, weil Jesus arm war? Warum tun Sie das dann, weil Jesus arm war? Ja? Ist Gott auf der Seite der Armen, derer, die arm sind an Existenzmitteln oder der gesellschaftlichen Benachteiligten? David Watson, und das ist ein Engländer, der in der englischen Ausgabe das Vorwort zu Ronald Siders Buch schrieb. Er schrieb in seinem Vorwort, wir können der Tatsache nicht entrinnen, dass wir im Gleichnis Jesu der reiche Mann sind. Hätten Sie das gedacht, dass Sie der reiche Mann sind? Sie kennen vielleicht das Gleichnis oder die Geschichte vom reichen Mann und armen Lazarus. Und dies ist heute sehr stark im Gespräch. Gollwitzer hat darüber ein Buch geschrieben. Und Watson, ein Evangelikaler, sagt, wir können nicht umhin, wir müssen es zugeben, wir im Westen sind der reiche Mann. Wir sind schuldig am hungernden und kranken Lazarus vor unserer Tür. Er sagt ferner, Gott ist immer auf der Seite der Armen. Das Schlimmste ist, dass unsere Lebensweise nicht die unseres armen Meisters ist. Da haben wir es schon, ja? Damit hat er indirekt gesagt, Jesus war prinzipiell, aus prinzipiellen Gründen arm, und wir müssten auch so arm sein, wie unser Heiland war. Ich glaube, die meisten von uns sind nicht so arm. Folglich spricht Watson uns schuldig. Folglich sind wir nicht der arme Lazarus. Übrigens auch Jesus war nicht so arm wie der arme Lazarus. Aber beide waren doch ziemlich arm. Wir sind also der Reiche nach ihm. Seider selbst sagt zu Lukas 16, er sagt, Lukas 16, das ist die Geschichte, dort ist die Geschichte vom reichen Mann und armen Lazarus. Seider sagt, Lukas 16 lehrt, Gott zerstört die Reichen und erhöht die Armen. Das soll heute evangelikale Theologie sein. Wir würden also als Leute von der IVCG unter dem Gericht Gottes stehen. Wir dürften kein Essen mehr veranstalten im Hotel International. Verstanden? So könnte man nicht ein Zeugnis für Jesus sein. Ja? Das ist Reichtum. Das ist nicht Lazarus, das ist doch nicht Jesus. Lukas 16 lehrt, Gott zerstört die Reichen, erhöht die Armen. Ferner sagt Seider, wenn Christen im Ungehorsam verharren, das heißt die Armen vernachlässigen, dann gehen sie verloren. Daran wird also unser ewiges Los gemessen nach Seider. Seider soll ein Evangelikaler sein. Es ist wahrscheinlich, dass der weitaus größere Teil westlicher Christen diesen Punkt erreicht hat. Seider will sagen, wahrscheinlich geht der größere Teil westlicher Christen verloren, weil sie sich nicht der Armen zur Genüge annehmen. Ich glaube, Sie haben jetzt schon verstanden, dass wir ein Problem haben. Entweder wir sind im Argen oder die Theologen sind im Argen. Irgendetwas stimmt hier nicht. Und wir müssen einen Weg finden. In welchem Maße haben diese Leute recht, in welchem Maße nicht? So weiter. Vor zehn Jahren, fand ein Weltkongress für Mission statt, an dem ich auch teilnehmen durfte. Dort gab es eine Arbeitsgruppe, die hat folgende Aussage gemacht. Die kam zu diesem Ergebnis. Soziale Tätigkeit ist einfach Gehorsam gegen das Gebot Gottes. Wir sollten nicht durch den sozialen Dienst evangelisieren, sondern soziale Tätigkeit ist Teil der Evangelisation. Wie verhalten sich Evangelisation und soziale Tätigkeit, soziales Engagement? Wie verhalten die sich zueinander? Ein weiteres Zitat, jetzt von dem Büchlein von Martin Goldsmith, einem Engländer. Was stehst du einfach da? Das Leben in der Gemeinde, in moralischer Gerechtigkeit vor Gott, wie auch in sozialer Gerechtigkeit gegenüber dem Nächsten, ist Teil des Missionsauftrages. Die Probleme und Nöte der Drogenabhängigen, Haftentlassenen, Selbstmordkandidaten, Heimatlosen und am Leben Gescheiterten rufen nach unserem Einsatz. Wir werden uns der Verantwortung bewusst, dass sich Nächstenliebe nicht nur im Wort, sondern auch in einem Erbarmen nach Jesu Art zeigen muss. Wie finden diese Gedanken ihren Niederschlag in der Missionsarbeit? Welche Rolle kommt den medizinischen, landwirtschaftlichen und anderen Hilfsdiensten in der Mission zu? Und in welchem Verhältnis stehen sie zur Verkündigung des Evangeliums? Ist es überhaupt richtig, Menschen das Christentum zu bringen und ihnen gleichzeitig Reis oder medizinische Hilfe anzubieten? Welches Beispiel setzt hier Jesus selbst? Und wie war seine Haltung? Ich nehme an, dass eine Anzahl von Ihnen hier direkt oder indirekt beteiligt ist an Missionstätigkeit, ein Interesse dafür hat, sich damit beschäftigt hat. Ich nehme an, dass manch einer, besonders als Geschäftsmann, sich gefragt haben wird, wie gehören diese zusammen? Wir haben Missionare, die verkünden das Evangelium, die evangelisieren, bauen Gemeinde. Dann gibt es in sehr vielen solchen Ländern, wo wir evangelisieren, wo Menschen das Evangelium noch nicht gehört haben, gleichzeitig sehr arme Verhältnisse. Oder es gibt Ungerechtigkeitsverhältnisse in der Gesellschaft. Was macht der Missionare im Blick auf diese Nöte? Wenn die Einheimischen, denen wir das Evangelium verkünden, keinen Brunnen haben, kein Wasser, was ist die Verantwortung des Missionars? Ist es seine Aufgabe, einen Brunnen zu graben, oder ist es seine Aufgabe, zu beten und zu predigen? Er kann ja schließlich in 24 Stunden oder beziehungsweise 18 Stunden des Tages nur so viel tun. Er muss jetzt wissen, sollen wir dies tun oder sollen wir das tun? Die Missionarin Tansania, erzählt mir der Leiter der Bekenntnisschule in Bremen, der dort als Missionar diente. Die Missionarin, die Frauen besonders, mussten sich fragen, was ist jetzt unsere Aufgabe? Ist es das Lehren, Predigen des Evangeliums? Oder sollen wir uns der Waisenkinder annehmen? Und sie meinten, die Antwort zu bekommen, als ein Findling gerade nach diesem Gebet vor der Tür lag. Dann meinten sie, mussten sie auch auf diesem Gebiet etwas tun. Was ist die eigentliche Aufgabe eines Missionars? Diese Fragen wirft Goldsmith auf, und das ist eine sehr alte Frage, die heute noch nicht geklärt ist unter Missiologen, das heißt unter Missionstheologen. Ein Leserbrief nach einem Artikel in der Zeitschrift einer kanadischen Bibelschule. Der Artikel behandelte das Thema soziales Evangelium, und zwar in einer etwas kritischen Weise. Darauf schrieb ein Leser: Man muss in dieser Frage die biblische Auffassung von der Einheit des Menschen beachten. Es darf hier nicht der Geist vom Körper abgelöst betrachtet werden. Da haben wir wieder dieses Thema. Ja? Ganz Evangelium für den ganzen Körper. Noch einmal der Satz. Es darf hier nicht der Geist vom Körper abgelöst betrachtet werden. Ist Evangelisation, wäre unsere Frage, ist Evangelisation die einzige Aufgabe am Geist des Menschen? Wenn nicht, warum nur an die Aufgabe am Leib erinnern? Und zweite Frage, wie hilft uns die Erinnerung an den ganzen Menschen weiter? Was soll man denn für den Körper tun? Vor allem, warum soll man etwas für den Körper tun? Ich weiß nicht, woran dieser Mann gedacht hat. Ich glaube, es war ein Bibelschullehrer, der so schrieb. Eine ganz praktische Frage. Kann ein christlicher Psychotherapeut einem Patienten, der nicht Christ ist, der Psychotherapeut ist Christ, der Patient nicht, kann der Psychotherapeut, der Christ ist, einem nichtchristlichen Patienten irgendeine Hilfe geben, außer dem Versuch, ihn zum Heil in Christus zu führen? Können Kindern und jungen Menschen, die Jesus Christus noch nicht kennen, Lebenshilfen gegeben werden? Wenn wir diese Fragen mit Nein beantworten, dann kann ein Christ nicht Lehrer von nichtchristlichen Kindern sein. Er muss sich auf ein Zeugnis für Jesus Christus beschränken. Und somit wird die Frage aktuell: Was bringt mich in einen Beruf? Darf ein Christ Lehrer sein? Haben wir Menschen, die wir mit dem Munde unseren Beruf ausführen, haben wir etwas anderes unseren nichtchristlichen Freunden, Bekannten zu sagen, außer Evangelium. Und zwar mit welcher Berechtigung? Viele von uns haben irgendwie geahnt, ja, wir tun schon das Richtige, ja, und wählen uns einen Beruf und arbeiten da drin. Aber die Frage ist an diesem Wochenende, aufgrund wovon sind Sie Chemiker oder Geschäftsmann oder was immer Sie sind? Als Christ. Als Christ fragen wir uns einmal, warum bin ich weltlich, was ich weltlich, was ich dort bin in der Welt? Wie haben wir zum Beispiel auch folgenden Satz oder folgende Aussage zu beurteilen, zu bewerten? Jemand sagt, ich bin zuerst Missionar, nebenbei bin ich noch Schlosser. Sie kennen vielleicht diese Formulierung. Hier ist einer, der ist so begeistert von Jesus. Er sagt, was ich da im weltlichen Beruf tue, das ist nebensächlich. Meine Hauptaufgabe ist, Jesus Christus zu verkünden. Dass er Jesus Christus verkündet, ist richtig. Warum aber ist er Schlosser? Das hätte ich gern gewusst. Warum hat er überhaupt noch einen Beruf, wenn er so begeistert ist von Jesus Christus? Und nur nebenher Schlosser ist. Und eine weitere Frage. Wenn er stumm wird und wenn er blind wird, beziehungsweise schlecht sieht oder seinen Jesus Christus nicht mehr verkünden kann und dann nur noch Schlosserarbeit tun kann, warum wird er es dann tun? Wird er dann etwas für Jesus Christus tun können, wenn er nur Schlosserarbeit tut? Das ist die Frage. Ein Christ muss wissen, warum er etwas tut. Er muss es wissen. Er muss verantwortlich leben. Es gibt einige, die sagen, wir hätten Gnadengaben für irdische Berufe. Was lehrt die Bibel über Gnadengaben? Gibt es nur Gnadengaben für die Christen, für die Gemeinden, für gemeindliche Arbeit? Oder gibt es Gnadengaben für irdische Berufe? Man hat gesagt, es gibt nicht zwei Evangelien, eines für den einzelnen Menschen und eines für die Gesellschaft. Es gibt nur eines, einen erlösten Menschen in einer ungelösten oder in einer umzugestaltenden Gesellschaft. So hieß es in Lausanne. Hier sind wir wieder bei der Frage, was sagt das Evangelium zum diesseitigen Leben? Die Frage ist allerdings nicht, ob es nur ein Evangelium gibt, sondern ob in der Bibel noch etwas anderes steht als Evangelium. Und damit sind wir näher zu unserem Thema dieses Wochenendes. Ich werde also jetzt abbrechen. Es gibt also ein Missverständnis. Es gibt einige, die meinen, die Bibel würde uns Evangelium geben und wir hätten die Schrift, die Bibel zu verkünden, das Evangelium zu sagen. Und im Rahmen des Evangeliums würde sich also die Welt verwandeln und so würde Reich Gottes entstehen. Und einige würden so weit gehen und sagen, das tausendjährige Reich kommt auf diese Art und Weise in die Welt. Andere würden sagen, wir predigen die Bibel, sie ist Evangelium, aber wir erwarten nicht, dass heute in jeder Ecke in sichtbarer Weise die Königsherrschaft Jesu Christi aufgerichtet wird. Wir müssen mit sündigen Zuständen rechnen, bis Jesus kommt. Wir können höchstens erwarten, dass Menschen Buße tun und innerlich zurechtkommen mit Gott. Und dann sind wir schon froh, wenn das geschieht. Und aus solchen Leuten, die innerlich umgewandelt wurden, entsteht dann Gemeinde Jesu. Wiederum andere sagen, es gibt in der Bibel nicht nur Evangelium. Die Bibel spricht nicht nur von Vergebung. Sie hat auch einiges zu sagen über Farben, über Kunst, über den Beruf, über die Frage, wie sieht das Leben in der Welt aus, auch abseits vom Evangelium. Ich gehöre zu den Letzteren. Vielleicht sind Sie dann gespannt, wie das weiter aussehen wird. Das genügt für heute Abend.